Lear Lowndes. Wie man das Eis bricht. 92 Wege, um mit jedem ins Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen. Die Fähigkeit, scheinbar mühelos mit anderen zu kommunizieren, ist eine Kunst für sich. Es gibt Menschen, die schon beim Betreten eines Raums die Blicke auf sich ziehen, sofort mit den richtigen und wichtigen Leuten ins Gespräch kommen und mit gekonntem Smalltalk wertvolle Kontakte knüpfen. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Was macht Ihr Charisma und Ihre Selbstsicherheit aus? Die Wahrheit ist, es mag Naturtalente geben, aber der Großteil dieser Meister der Kommunikation ist nicht vom Himmel gefallen. Sie haben lange geübt, was sie jetzt in Perfektion beherrschen und bereiten sich immer wieder darauf vor, später leichtfüßig zu kommunizieren. Diese Blinks brechen Lear Lowndes wertvolle 92 Tipps und Tricks auf 12 knackige Thesen herunter. Sie zeigen dir, wie du deine Körpersprache, Aufmerksamkeit und Empathie gewinnbringend einsetzt. Sie erklären dir, mit welcher Art von Vorbereitung auch du souverän auftrittst, Menschen für dich gewinnst und gewinnbringend beeinflusst. Blink Nummer 1. Mit der richtigen Körpersprache gewinnst du andere sofort für dich. Erfolgreiche Menschen sind selten klüger oder kompetenter als andere. Was sie wirklich unterscheidet, sind ihre besonderen Fähigkeiten in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Sie haben ein feines Gespür dafür, was sie wie zu wem sagen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie kennen die Macht der Worte, Blicke und Gesten. Der erste Eindruck zählt. Das klingt abgedroschen, gilt aber heute mehr denn je. Wir haben so wenig Zeit zwischen einer Verpflichtung und der nächsten, dass der kurze Moment zu Beginn einer Begegnung oft die Grundlage für die spätere Beziehung bildet. Gerade in der Geschäftswelt werden in diesen wenigen Sekunden wichtige Urteile gefällt. Das Tolle ist, dass du lernen kannst, diesen Augenblick glänzend zu nutzen. Der berühmte erste Eindruck wird nämlich zu 80% durch Mimik und Gestik bestimmt. Beides lässt sich mit etwas Übung und Taktgefühl wirkungsvoll einsetzen. Hier geht es vor allem ums Timing. Ein freundliches Lächeln kommt immer gut, aber ein Lächeln im richtigen Moment öffnet Herzen und Türen. Warte daher bei der ersten Begegnung mit einer Person, bis du ihr aufmerksam in die Augen siehst. Wenn du erst jetzt breit und herzlich lächelst, wirkt das umso wärmer und ehrlicher. Lege dir am besten auch verschiedene Varianten für dein Begrüßungslächeln zu. So kannst du gerade in größeren Vorstellungsrunden jeden individuell begrüßen. Das wirkt aufrichtig und souverän. Gewöhne dir an, deine Augen beim Zuhören nicht von deinem Gesprächspartner abzuwenden. Das signalisiert Interesse und Zuwendung und lässt dich wach und intelligent erscheinen. Außerdem beschleunigt intensiver Augenkontakt den Puls, was beim anderen ein Gefühl der Nähe und Intimität auslösen kann. Wie eine Vorstufe leiser Verliebtheit. Erfolgreiche Menschen erkennt man auch an ihrer Haltung. Ein kerzengerader, durchgestreckter Rücken, ein hohes Kinn und ein leichtes, selbstbewusstes Lächeln strahlen Selbstbewusstsein, Vertrauen und Einfluss aus. Eine solche Körperhaltung kannst du genauso trainieren wie eine generell ruhige und vertrauenswürdige Körpersprache. Also vermeide zappelige Gesten wie Kratzen, Kragenlockern oder das Abschirmen der Augen. Das wirkt nervös oder gar unaufrichtig. Selbst wenn nichts von beidem der Fall ist. Bei alledem macht die Übung den Meister und je versierter du deine Körpersprache beherrschst, desto aufmerksamer kannst du auch die Gestik und Mimik anderer Menschen lesen. Blink Nummer 2. Beim anschließenden Smalltalk geht es weniger um das Was als das Wie. Damit wäre die erste Hürde genommen. Du hast einen guten ersten Eindruck hinterlassen und dein Gegenüber neugierig gemacht. Damit wären wir bei der nächsten Phase, dem berüchtigten Smalltalk. Hier geht es weniger darum, was du sagst, als darum, wie du es sagst. Smalltalk heißt nicht umsonst Smalltalk und nicht Big Talk. Es geht nicht darum, zu blenden oder zu beeindrucken, sondern darum, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Lass den Ton die Musik spielen und passe dich der Stimmung deines Gesprächspartners an, als wärest du zu Gast. Fall nicht gleich mit der Tür ins Haus, tritt lieber höflich ein. Wenn er sich über etwas ärgert, ärger dich spürbar mit. Wenn er etwas faszinierend findet, zeig auch du dich beeindruckt. Das vermittelt ein Gefühl ähnlicher Wellenlängen und Werte, was euch einander sympathisch macht und dazu führt, dass der andere sich entspannt und öffnet. Ab diesem Punkt kannst du über jedes beliebige Thema sprechen, solange du es mit Hingabe tust. Es darf ruhig belanglos sein, nur nicht beliebig. Lass dich von der Situation und der Person inspirieren und fang ruhig mit den einfachen Fragen an. Woher der andere den Gastgeber kenne, was er denn da Interessantes trinke und ob der Wetterumschwung nicht mal wieder viel zu abrupt gewesen wäre. Grundlegend gilt, je mehr Ruhe du ausstrahlst, desto wohler fühlt sich dein Gegenüber. Am besten gelingt dir das, indem du dich bereits vorher mental in die entsprechende Stimmung versetzt. Stell dir vor, ihr wäret alte Freunde, die sich lange nicht gesehen haben. Male dir aus, wie ihr ausgelassen plaudert, weil ihr euch so viel zu sagen habt. Diese Technik wird von Psychologen und Motivationstrainern als Visualisierung bezeichnet und wirkt sich auf alles positiv aus, was du dir im Leben vornimmst. Achte hier erneut darauf, was dir die Körpersprache deines Gesprächspartners über seine Gefühle verrät. Wenn er die Stirn runzelt oder zu Boden schaut, ist er womöglich nicht deiner Meinung. Zum Ausgang zeigende Füße oder Beine, vor der Brust verschränkte Arme und eine zurückweichende Körperhaltung können Signale für den unbewussten Wunsch sein, einer Situation zu entkommen. Dann fühlt er sich offenbar nicht wohl. Je besser du diese Zeichen erkennst, desto einfühlsamer kannst du dein Verhalten ändern und die Situation beeinflussen. Blink Nummer 3. Mit ein paar einfachen Tricks kommst du mit jedem ins Gespräch. Nun denkst du vielleicht, tja, das ist ja alles schön und gut, aber was, wenn ich zum Beispiel irgendwo alleine in eine Gruppe gelange und anfangs noch keinen Gesprächspartner habe? Wie komme ich überhaupt ins Gespräch? Auch hier gibt es ein paar simple und wirkungsvolle Tricks. Nehmen wir das klassische Beispiel einer Party. Du kommst allein und weißt beim Betreten des Raumes noch nicht, mit wem du sprechen könntest. In dieser Situation bleibst du am besten erst einmal im Türrahmen stehen und blickst in den Raum. So ein Auftritt beschert dir garantiert neugierige Blicke und du überlegst in der Zwischenzeit in Ruhe, wen du ansprechen könntest. Sieh dir die Partygäste an und entscheide je nach ihrer Haltung, Mimik oder Kleidung, wer ein interessanter Gesprächspartner sein könnte. Wenn du jemanden im Visier hast, gehe auf die Person zu und sage ihr direkt und höflich, dass du gerne mit ihr ins Gespräch kommen würdest. Das wirkt selbstbewusst und zielstrebig und schmeichelt dem Gegenüber. Wenn sich diese Person gerade in einer Gruppe im Gespräch befindet, positionier dich einfach ein Stück abseits in Hörweite. Warte aufmerksam auf ein Schlagwort, das du nutzen kannst, um dich möglichst elegant und geistreich in die Unterhaltung einzuklinken. Wenn du lieber selbst angesprochen werden möchtest, musst du den Menschen um dich herum deutlich signalisieren, dass du offen für ein Gespräch bist. Das tust du nicht, indem du dich ans Buffet stellst und dir Schnittchen auf den Teller schaufelst. Wer isst, wird nämlich ungern angesprochen. Am besten hast du überhaupt nichts in der Hand. Weder Teller, Handtasche noch Getränk. Wir klammern uns in unserer Verlegenheit gerne an Sektglas oder Bierflasche, aber jeder Gegenstand vor deiner Brust wirkt wie eine unsichtbare Barriere, die ein potenzieller Gesprächspartner überwinden muss. Drücke diese Offenheit auch durch deine Haltung aus. Ein gerader Rücken, offene Arme, leicht geöffnete Beine und ein freundliches Lächeln signalisieren entspanntes Interesse. Wenn du es den Leuten auf der Party besonders leicht machen möchtest, trägst du zusätzlich einen auffälligen oder ungewöhnlichen Gegenstand wie eine Brosche oder Anstecknadel bei dir, der förmlich zum Ansprechen einlädt. Wenn du dann den interessierten Blick oder das neugierige Lächeln einer Person bemerkst, wende dich ihr mit dem ganzen Körper zu. Sieh sie an, lächle breit zurück und lasse keinen Zweifel daran, dass du Lust auf ein Gespräch hast. Blink Nummer 4. Mit der richtigen Vor- und Nachbereitung kannst du auf Partys wertvolle Kontakte knüpfen. Die meisten Menschen bereiten sich vor Kleiderschrank und Badezimmerspiegel auf Partys vor. Sie gehen aus, um Spaß zu haben. Dabei sind Partys ab einem gewissen Alter der perfekte Ort, um wertvolle Kontakte zu knüpfen. Stell dir zum Beispiel vor, du bist auf die Party einer durchaus bekannten Person eingeladen. Mach dir doch beim nächsten Mal vor dem Besuch Gedanken darüber, was dich dort erwartet. Mit der richtigen Vorbereitung lernst du nämlich einflussreiche Leute kennen, die dir später einmal entscheidend weiterhelfen. Informiere dich ganz subtil im Voraus, wer alles da sein wird. Anschließend kannst du in Ruhe überlegen, mit wem du über was sprechen möchtest. Sei dann am Abend selbst pünktlich vor Ort. Selbstbewusste und erfolgreiche Menschen haben kein Problem damit, als Erste zu einer Party zu kommen. Das wirkt nicht nur professionell und höflich, sondern bietet auch Gelegenheit, den interessanten Menschen gleich am Anfang zu begegnen. Umgarne ruhig auch ein wenig den Gastgeber, indem du dich zum Beispiel nach dem wahren Anlass für die Feier erkundigst. Oft gibt es konkrete und nachvollziehbare Ziele wie Sponsoring für neue Projekte, einen Job für die Tochter oder gar die Suche nach einem Partner. Mach dich mit diesem Wissen behilflich und unterstütze ihn feinfühlig bei seinem Anliegen. Er wird es dir danken. Visitenkarten solltest du sowieso immer zur Hand haben. Die ganz gewieften Kollegen haben außerdem Stift und Papier parat. Sie notieren sich unauffällig ein paar Stichworte zu jedem Gespräch und melden sich dann 1 bis 2 Tage nach der Party bei den interessantesten neuen Bekanntschaften. Mithilfe der Notizen können sie dann auf kleine Details und Besonderheiten aus der gemeinsamen Unterhaltung eingehen. Wenn jemand zum Beispiel seine Vorliebe für Chardonnay erwähnt hat, kannst du ganz beiläufig per E-Mail nach einer Empfehlung für einen besonders edlen Tropfen dieser Sorte fragen. Wer immer die Mail bekommt, wird von deiner Aufmerksamkeit geschmeichelt und deinem Gedächtnis beeindruckt sein. Du siehst, mit der richtigen Vorbereitung knüpfst du wertvolle Kontakte, die du durch aufmerksame Nachbereitung festigst. Und jetzt, da du all diese Kontakte geknüpft hast, wie kommst du vom ersten Eindruck und dem Smalltalk auf ein höheres Level? Blink Nummer 5. Mach es deinem Gesprächspartner durch Aufhänger leicht, sich einzubringen. Wir alle kennen die typischen Fragen, na, wo kommen Sie her? Und das Unvermeidliche, was machen Sie? Wir haben sie schon 1000-mal beantwortet und können ein Gähnen im Geiste nicht mehr unterdrücken. Und doch, durch eine knappe oder gar genervte Antwort kommt kein Gespräch in Gang. Sieh am besten mit etwas Wohlwollen an der Einfallslosigkeit der Frage vorbei und konzentriere dich auf ihre Funktion als diskursiver Türöffner. Leg dir ein paar Antworten zurecht, mit denen du dich gut fühlst und das Eis zwischen euch zum Brechen bringst. Auf die Frage nach deiner Herkunft und Biografie kannst du zum Beispiel mit ein paar interessanten Fakten oder einer überraschenden Anekdote zu deiner Heimatstadt eingehen. Ähnliches gilt für die Frage nach deinem Beruf. Füge der substantivlastigen Standardfloskel "Ich bin" bei eine schnittige Erklärung deiner wichtigsten Aufgaben hinzu. Idealerweise flechtest du anschließend elegant ein, wie du auch deinem Gesprächspartner helfen könntest. Der wesentliche Zweck all dessen liegt auf der Hand. Anstatt deinen Gesprächspartner mit kargen Antworten abzufertigen, lieferst du ihm Informationen und Anknüpfungspunkte, mit denen er etwas anfangen kann. Du kannst gleich bei der Vorstellung auf Überschneidungen zu sprechen kommen, die eine emotionale Verbindung zwischen euch schaffen. Wenn du zum Beispiel weißt, dass dein Gesprächspartner aus der Schweiz kommt, erzähle unbedingt von deinen eigenen, vorzugsweise positiven Erfahrungen dort. Dass du selbst mal dort gelebt hast, beruflich oder zum Urlaub da warst und so weiter. Falls du von seiner Leidenschaft für einen Sport weißt, den du selbst praktizierst, erzähle wie zufällig von deinem eigenen Training, deiner Mitgliedschaft im Verein, deinem Handicap beim Golf oder dem Herzblut deiner Freizeitmannschaft. All das gibt dem anderen vor allem eines: Gelegenheit, über sich selbst zu sprechen. Und das tut am Ende doch jeder am liebsten. Achte, wie bei deinen Erfahrungen mit der Heimat des anderen, darauf, dich auf das Positive zu konzentrieren. Lass das Negative aus und gib dem anderen das Gefühl, mit dir könne man sowohl Spaß haben als auch Vertrauensvolles teilen. Man könne sich glücklich schätzen, Teil deines Lebens zu sein. Blink Nummer 6. Halte ein stockendes Gespräch am Laufen, indem du es ganz auf dein Gegenüber lenkst. Was aber, wenn sich doch die betretene Stille einstellt? Ihr habt euch vorgestellt, über das Wetter gesprochen und den Wein gelobt. Ah, und plötzlich fällt euch beiden nichts mehr ein. Was jetzt? Auch aus dieser Situation gibt es einen geschmeidigen Ausweg. Beherzige in solchen Momenten, was wir zuvor bereits gelernt haben. Es gibt ein Thema, über das jeder Mensch immer reden kann. Sich selbst. Sammle von Beginn an Hinweise darauf, was einer Person wirklich wichtig ist. Nichts ist jemals wirklich zufällig. Achte darauf, wie sich dein Gesprächspartner ausdrückt, was er scheinbar beiläufig erwähnt und was für Worte und Vergleiche er verwendet. Stell dir zum Beispiel vor, er antwortet auf deinen Kommentar zum Schmuddelwetter der letzten Tage: "Der Regen habe aber zumindest den Pflanzen gut getan." Daraus kannst du schließen, dass er sich für die Natur interessiert und das Thema gleich zur Gesprächsgrundlage machen. Wenn dir nichts Cleveres einfällt, kannst du immer nach den Vorlieben und Interessen deines Gegenübers fragen. Wo wohnt er? Wie gefällt es ihm dort und warum? Was macht er gern in seiner Freizeit? Das vermittelt Aufmerksamkeit und lenkt das Gespräch automatisch auf angenehme Dinge. Dein Gesprächspartner fühlt sich wohl, die Sympathie zwischen euch wächst und du erhältst wertvolle Informationen über ihn und sein Umfeld. Wenn dir wirklich, wirklich mal gar nichts mehr einfällt, wiederhole einfach die letzten Worte des anderen mit einem Fragezeichen am Satzende. Quasi als Notausgang für Gesprächssackgassen. Das zeigt, dass du zuhörst, interessiert bist und mehr erfahren willst. Das ist besonders für Verkäufer wichtig. Sie reden im Idealfall nie über sich selbst, wenig über das Produkt und richten den Fokus voll auf den Kunden. Wenn du selbst in der Branche arbeitest, erkläre deinem Kunden nur die Details deines Produktes, die ihn wirklich interessieren. Stelle ansonsten Fragen und lasse ihn erzählen. Obendrein gibt es ein paar Schlüsselwörter, die besonders viel Nähe und Vertrauen erzeugen. Erstens der Name des anderen, zweitens du und drittens wir. Je häufiger du also du und wir im Gespräch verwendest, desto leichter entsteht das Gefühl, ihr wäret alte Freunde. Und seinen eigenen Namen hört sowieso jeder gern. Flechte jetzt noch ganz nebenbei eure zahlreichen Gemeinsamkeiten in den Gesprächsfluss ein und sein Vertrauen ist dir sicher. Blink Nummer 7. Mit Insiderwissen und dem passenden Wortschatz gehörst du überall ganz schnell dazu. Alles klar, Gesprächsaufhänger bieten, anpassen, den Fokus auf den anderen richten und Gemeinsamkeiten betonen. Klingt nach einer wirkungsvollen Mischung. Aber was ist, wenn du gar nichts vom Leben des anderen weißt und dich vorher nicht informieren kannst? Auch dann trittst du mit der richtigen Vorbereitung glänzend auf. Falls du das nicht ohnehin schon tust, gewöhne dir an, dich ein- bis zweimal am Tag über die aktuell wichtigsten Themen des Weltgeschehens zu informieren. Diese Allgemeinbildung ist eine kommunikative Grundausrüstung. Bringe dann vor einer Veranstaltung in Erfahrung, wer die Gäste sein werden und womit sie sich beschäftigen. So kannst du dich mit der passenden Lektüre wappnen. Wenn du zum Beispiel zu einer Kunstausstellung gehst, mach dich schlau über die derzeit angesagtesten Künstler und Themen der Szene. Einfühlsam und subtil eingebrachtes Insiderwissen wird dir Sympathien und Respekt verschaffen. Apropos Insiderwissen, nimm dir ab sofort hin und wieder Zeit, in Fachzeitschriften verschiedener Bereiche wie Kunst, Technik, Politik, Wirtschaft, Mode oder Sport zu schmückern. So erweiterst du deinen Horizont und eignest dir ganz spielerisch einen Grundstock an Informationen an, mit denen du später punkten kannst. Achte dabei besonders auf den Jargon der Fachbereiche. Wer nicht dieselbe Terminologie benutzt wie der Insider, outet sich sofort als Laie. Pauke also einfach vor Ausflügen in anderen Disziplinen ein paar Vokabeln Fachchinesisch und passe deine Wortwahl unauffällig dem Sprachgebrauch deines Gegenübers an. Das macht sich im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt. Kunden, die ihren Bedarf mit den richtigen Begriffen präzise benennen, bekommen in vielen Kontexten bessere Preise. Und Studien haben gezeigt, dass uns schon 50 Wörter mehr im Wortschatz intelligenter wirken lassen. Vermeide dagegen abgedroschene Worte und Phrasen. Sie lassen dich spröder und einfallsloser wirken, als du eigentlich bist. Überlege dir stattdessen ein paar schöne Synonyme für oft gebrauchte Begriffe wie gut, schön oder das grauenvolle, naja, so lala. Eine Party kann auch famos, farbenfroh oder skurril sein. Besonderen Eindruck schindest du mit ausgewählten und gut platzierten Witzen und Bonmots. Selbstbewusste Menschen scheuen nicht vor gelegentlichen Zitaten aus bekannten Gedicht- oder Spruchbänden zurück. So viel Wortwitz braucht also etwas Sitzfleisch, zahlt sich aber auf jeden Fall aus. Blink Nummer 8. Um von erfolgreichen Menschen auf- und ernst genommen zu werden, musst du ihre Codes beherrschen. Für feierliche Anlässe erfolgreicher Menschen gilt dasselbe wie für den Fanblock der Südtribüne und den Schachverein. Jede mehr oder weniger geschlossene Gemeinschaft hat ihre eigenen Regeln und Codes. Wer die kennt und sich entsprechend verhält, gehört dazu und wird mit Respekt behandelt. Zu diesen Codes gehört zunächst natürlich das Erscheinungsbild, von der Kleidung und Körperhaltung bis zum Auftreten und der Mimik. Wenn du hier noch unsicher bist, ahme vorerst die gestandenen Mitglieder nach. Womit wir gleich bei den obersten Geboten im Umgang mit hohen Tieren wären. Freundlichkeit und Taktgefühl. Sei offen und gesprächig, aber vermeide Witze und Nicklichkeiten auf Kosten anderer. Erfolgreiche Menschen fragen einander nie, was sie beruflich machen, sondern womit sie den Großteil ihrer Zeit verbringen. Das lässt Raum, wahlweise über Beruf oder Hobbys zu sprechen und vermeidet unnötige Tritte ins Fettnäpfchen. Überhaupt sind Erfolgsmenschen selbstbewusst genug, um sich nicht künstlich in den Vordergrund zu drängen. Wir haben bereits gesehen, dass sie völlig zwanglos als Erste auf Partys erscheinen. Sie klatschen oder stehen auf, wenn es angemessen ist, statt sich wichtigtuerisch zurückzuhalten. Sie sparen mit überdrehten Euphemismen und benennen die Dinge differenziert so, wie sie wirklich sind. Sie prahlen nicht, sondern lassen andere ausreden oder gar komplett das Gespräch führen. Wenn es Gemeinsamkeiten gibt, plärren sie sie nicht wirsch mit einem "Ich auch" dazwischen, sondern warten geduldig auf Gelegenheiten, die Überschneidungen zu erwähnen. Außerdem gilt, wenn du von ihnen respektiert werden möchtest, sei auch du respektvoll. Behalte im Hinterkopf, dass ihr Privatleben ein Rückzugsort ist, in dem auch die geschäftlichen Dinge und professionellen Anliegen Pause haben. Eine Party ist zum Beispiel nicht der Ort für Verhandlungen und Vorschläge. Dasselbe gilt für zufällige Begegnungen im Supermarkt, dem Restaurant oder dem Park. Gewöhne dir wie sie an, die Würde anderer zu achten. Lasse kleine Missgeschicke unkommentiert, sprich unbeirrt weiter oder höre aufmerksam weiter zu. Wenn jemand zum Beispiel ein Glas umwirft, wischst du gegebenenfalls kurz mit der Serviette über den Tisch, unterbrichst dafür aber nicht euer gutes Gespräch. Selbst wenn sich jemand wirklich einen ungeschickten Fauxpas leistet, helfen erfolgreiche Menschen ihm höflich aus der Patsche, sogar wenn sie selbst betroffen sind. Sie regen sich nicht unnötig über Unangebrachtes auf, sondern streichen die Person im Zweifelsfall einfach später aus dem Telefonbuch. Blink Nummer 9. Übersetze deine Körpersprache beim Telefonieren so gut es geht in Worte. Nun haben wir wiederholt über die Bedeutung kleiner Blicke, Gesten und Gesichtsausdrücke gesprochen. Kein Wunder, immerhin vermitteln wir über die Hälfte aller Informationen durch Körpersprache. Wie aber stellst du Nähe und Vertrauen her, wenn du nicht mit Augenkontakt, Lächeln oder Berührungen nachhelfen kannst? Einfach ausgedrückt, indem du noch stärker nutzt, was schon im normalen Gespräch wirkt. Wir erinnern uns daran, wie schnell man Intimität erzeugt, wenn man den Namen des Gesprächspartners und die Personalpronomen du und wir verwendet. Genau das machst du entsprechend am Hörer. Nenne den anderen beim Namen, spreche ihn direkt an und beschwöre euer Wir. Das schmeichelt, sorgt für volle Aufmerksamkeit und schafft Nähe, selbst über hunderte oder gar tausende Kilometer hinweg. Denk daran, dass dein Gesprächspartner deine Zustimmung nicht sehen, sondern nur hören kann. Was unter vier Augen zum Beispiel ein bestätigendes Kopfnicken bewirkt, müssen am Telefon Geräusche leisten. Viele Menschen ersetzen solche Gesten einfach durch affirmative Laute wie "mhm" oder "ah". Noch besser und klarer sind natürlich ganze Wörter oder Sätze wie "genau", "ah, ich verstehe" oder "ja, du hast völlig recht, Andrea". Wenn jemand etwas Lustiges sagt, bringt ein reines Lächeln natürlich wenig. Du kannst entweder hörbar schmunzeln oder dein Gefühl verbalisieren, zum Beispiel durch Äußerungen wie "ah, witzig", "das ist ja lustig" oder "na, du bist mir ja einer". Das Schema lässt sich 1:1 auf die effektvollen Empfehlungen zur Begrüßung übertragen. Gewöhne dir an, nicht schon lächelnd ans Telefon zu gehen. Melde dich erst professionell und neutral mit Namen und lächle dann, wenn du den Namen des Anrufers hörst. Die Veränderung in deiner Tonlage signalisiert hörbar, dass du dich wirklich über seinen Anruf freust. Das gilt übrigens für jede Art von Anlass und Gespräch. Auch Sekretäre und Sprechhilfen sollten die eingehenden Telefonate grundlegend freundlich annehmen. Das gibt dem Anrufer ein gutes Gefühl und macht jedes Gespräch von vornherein angenehmer. Egal, ob du mit einem Geschäftspartner, einem Vertreter oder dem Finanzamt sprichst. Nach diesem Crashkurs bist du bestens für wichtige Telefongespräche gewappnet. Es gibt allerdings noch die richtig wichtigen Leute, bei denen man zusätzlich noch weitere Dinge beachten muss. Blink Nummer 10. Bei Telefonaten mit richtig wichtigen Leuten sind vermeintliche Kleinigkeiten entscheidend. Du wirst aus eigener Erfahrung wissen, dass man manche Menschen nur schwer an die Strippe kriegt und vor lauter Respekt sogar schnell ins Schwimmen kommt. Mit ein paar einfachen Tricks kommst du aber zu jedem durch und schlägst dich souverän im Gespräch. Wichtige Personen gehen selten direkt selbst an den Hörer, sodass du erst bei der Sekretärin oder einem Mitarbeiter landest. Mache dir hier bewusst, wer wichtig genug ist, die Gespräche stellvertretend anzunehmen, ist auch wichtig genug, um deine Zielperson zu beeinflussen. Das gilt sowohl für die Sprechhilfen als auch für die Menschen im privaten Umfeld, wie den Ehemann oder die Tochter. Hier sind Freundlichkeit und Aufmerksamkeit erneut der Schlüssel zum Erfolg. Wenn zum Beispiel die Ehefrau abnimmt, stell dich höflich vor und lausche auf Hintergrundgeräusche. Gehe zuvorkommend darauf ein und frage bei Stimmengewirr, Hundegebell oder Kindergeschrei, ob sie sich vielleicht um eines dieser Dinge kümmern muss und du besser später anrufst. Dein Charme und dein Einfühlungsvermögen wird ihr in Erinnerung bleiben und später in den besten Tönen dort landen, wo du ursprünglich hin wolltest. Du revanchierst dich dann aufmerksam, indem du sie später stets grüßen lässt. Wenn nur die Mailbox rangeht, legst du rechtzeitig auf und studierst erst vor dem erneuten Anruf eine kurze, klare und selbstbewusste Nachricht ein. Baue etwas ein, das amüsant ist oder neugierig macht. Erwähne zum Beispiel, dass du spannende Neuigkeiten oder eine Lösung für ein Problem hast, über das ihr kürzlich gesprochen habt. Den Sekretär kannst du auch mit dem richtigen Selbstvertrauen fragen, ob Roberta da ist. Die Selbstverständlichkeit, mit der du den Vornamen verwendest, vermittelt automatisch den Eindruck eines langjährigen Vertrauensverhältnisses. Denke immer daran, erfolgreiche Menschen haben wenig Zeit für viele Anliegen. Achte also darauf, sie nicht mit unnötigen Dingen aufzuhalten. Frage immer erst nach, ob der Moment gerade günstig ist. Räume ein, dass du andernfalls problemlos später anrufst und höre auch hier auf Hintergrundgeräusche. Versetze dich in die Lage der Person und mache es ihr so einfach wie möglich. Sei klar in deinem Anliegen, halte Daten und Fakten parat und übertrage zum Beispiel Zeitangaben in die Rechnung des anderen, wenn ihr in verschiedenen Zeitzonen sprecht. Besorg dir ein Aufnahmegerät und frage vor jedem Gespräch, ob du mitschneiden darfst. So musst du später nicht nachfragen, wenn du dich an Namen, Nummern oder Adressen erinnern willst. Du kannst die Gespräche sogar nochmals in Ruhe auf Feinheiten und Untertöne hin abhorchen und diese auch nachträglich kommentieren. Blink Nummer 11. Mit indirekten Komplimenten und gut getimtem Lob gewinnst du andere für dich. Komplimente können wahre Wunder wirken, um die Gunst und Gefühle einer Person für sich zu gewinnen. Ein gutes, wirkungsvolles Kompliment will aber sorgsam ausgewählt und feinfühlig platziert sein, um nicht aufgesetzt zu wirken. Die größte Gefahr besteht besonders bei direkten Komplimenten. Wenn hinter deinen schmeichelnden Worten auch nur die leiseste Absicht durchschimmert, hast du direkt verloren. Gehe daher lieber auf Nummer sicher und verteile indirekte Komplimente. Richte deine lobenden Worte zum Beispiel an eine Freundin oder einen Bekannten des eigentlichen Adressaten. So kannst du die Wirkung zwar nicht direkt beobachten, du kannst dir aber sicher sein, dass das Kompliment sein Ziel erreicht und seinen Zweck erfüllt. Genauso wirkungsvoll können manchmal auch implizite Komplimente sein. Wenn du zum Beispiel auf einen Kommentar zum Mauerfall reagierst und dir jemand sagt, ach, du bist doch viel zu jung, um dich daran zu erinnern, kannst du dich in die Schranken gewiesen fühlen oder herauslesen, dass du auf diese Person jung wirkst und dich über das mehr oder weniger zufällige Kompliment freuen. Generell sollte ein Kompliment möglichst glaubwürdig und spezifisch sein. Bei einem spezifischen Kompliment sagst du zum Beispiel etwas Nettes über das warme Lächeln, das erfrischend schicke Outfit oder die rasche Auffassungsgabe einer Person. Hauptsache ist, es stimmt. Entsprechend wirkungslos oder gar unangebracht sind Komplimente, die zur falschen Zeit am falschen Ort gegeben werden. Wenn du dich zusammen mit deinem Gesprächspartner gerade an einen gemeinsamen, bereits verstorbenen Bekannten erinnerst, sind Komplimente zum jungen Aussehen oder Auftreten fehl am Platze, egal wie indirekt oder implizit. Ein gutes Kompliment braucht Feingefühl und Timing. Wenn du jemanden für seine gute Arbeit loben willst, tu es unmittelbar, danach und ohne Verzögerung. Alles andere verpufft oder wirkt sogar aufgesetzt. Gute Ergebnisse und Leistungen kannst du ruhig öfter mit kleinen Komplimenten wie gut gemacht oder wow, ich bin beeindruckt loben, solange du es immer direkt machst. Das sorgt für gute Stimmung und motiviert. Noch effektvoller wird es, wenn du weißt, welche Eigenschaften die betreffende Person selbst an sich schätzt. Wenn du sie später in einem guten Moment genau für diese Eigenschaft lobst, wird sie sich freuen und sich wirklich von dir gesehen fühlen. Toll ist es auch, wenn du erhaltene Komplimente gleich mit einem kleinen Kompliment zurückgibst und zum Beispiel sagst, danke, das ist aber aufmerksam. Blink Nummer 12. Achte besonders auf die Bedürfnisse des anderen, wenn du etwas Bestimmtes willst. Mit Sicherheit bist auch du immer wieder dringend auf die Gefallen anderer Menschen angewiesen. Das mag bei Freunden einfach sein, aber oft genug weiß man nicht, wie man jemandem um Hilfe bitten soll. Was kannst du tun, um dein Gegenüber empfänglich für dein Anliegen zu machen? Lass ihn vor allem erstmal ausreden. Wenn du merkst, dass ihn etwas beschäftigt oder ärgert, lass ihn sich freisprechen und zur Ruhe kommen. Erst dann ist er offen und in der Stimmung für neue Informationen und Anliegen. Stell dir zum Beispiel vor, du möchtest deine Vorgesetzte um einen Gefallen bitten. Sie ist aber noch voll in Rage über den Konflikt mit einem unverschämten Autofahrer. Hier wäre es unsinnig, sie direkt mit einem Problem zu überfallen. Ärgere dich mit, zeige Mitgefühl und lass sie schimpfen und runterkommen. Das gilt umso mehr, wenn du jemanden um Verzeihung bitten möchtest. Wenn du einen Fehler gemacht hast, lass die betreffende Person frei ihren Unmut äußern. Setze dich nicht mit trotzigen Rechtfertigungen zur Wehr, sondern sei empathisch. Zum Beispiel mit den Worten wie, es tut mir leid, das muss schlimm für dich gewesen sein. Oder, du musst wahnsinnig enttäuscht gewesen sein. Du wirst merken, wie schnell sie sich beruhigt, wenn du so einsichtig bist. Mach es deinem Gegenüber ansonsten so einfach und angenehm wie möglich, dir deinen Gefallen zu erfüllen. Appelliere zum Beispiel an seinen Stolz, sein Wissen und seine Fähigkeiten. Angenommen, du bittest jemanden, er möge dir bei der Formulierung eines Textes helfen. Dann sage ihm, du hättest direkt an ihn gedacht, weil er so schön schreiben könne. Die Person wird sich geschmeichelt fühlen und freuen, ihr Talent unter Beweis stellen zu können. Wenn dir jemand einen Gefallen zugesagt hat, achte darauf, ihn nicht sofort einzufordern. Lass am besten mindestens einen Tag vergehen, damit sich der andere im Gefühl der Großzügigkeit sonnen kann. Dasselbe gilt, wenn du etwas für jemanden getan hast und er gewissermaßen an der Reihe ist, nun dir einen Gefallen zu tun. Fordere ihn nicht gleich in derselben Woche ein. Er wird sich unnötig in der Bringschuld fühlen und denken, deine Gefallen wären grundsätzlich an Bedingungen und Gegenleistungen geknüpft. Ganz wichtig ist in jedem Falle, dass du dich hinterher angemessen bedankst. All das zeigt, niemand kommt von ganz alleine nach oben. Wir alle sind immer wieder auf Hilfe, Rat und Verständnis angewiesen. Wer gut kommuniziert, wird all das allerdings leichter bekommen. Das waren die Blinks zu »Wie man das Eis bricht« von Lia Lowndes. Die Kernaussage dieses Buches ist, herausragende Kommunikationsskills haben weniger mit ausgefeilten Techniken als mit einem feinen Gespür für das zu tun, was Menschen brauchen. Diese Achtsamkeit lässt sich erlernen. Beginne damit, andere Menschen ehrlich und effektvoll anzulächeln. Lerne, dich in Gesprächen zurückzunehmen und voll und ganz auf die Interessen und Bedürfnisse deiner Gesprächspartner zu konzentrieren. Bereite dich mit etwas Recherche auf Partys und Meetings vor und betone die Gemeinsamkeiten mit den Menschen, die du näher kennenlernen oder für dich gewinnen möchtest. Achte auch am Telefon aufmerksam auf Hintergrundgeräusche und sei zuvorkommend, höflich und respektvoll. All diese Tipps und Tricks werden dir helfen, erfolgreicher zu kommunizieren. Im Beruf, in der Freizeit und in der Liebe. Und jetzt bist du an der Reihe. Hast du Feedback für uns? Dann sind wir sehr gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen haben. Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches, wie man das Eis bricht, als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.